Ja, Herr Hohlfeld, das ist eine Assoziation, ein Herangehen, das ich sehr gut kenne. Auch ich habe also mit den berühmten blauen Bänden der Marx-Engels-Werke, der MEW, studiert, die ja in Millionenauflagen präsent waren und auch noch sind. Man muss dazu einfach wissen, die MEW ist eine Parteiausgabe. Sie ist, wenn Sie so wollen, ein sowjetisch zugerichteter Marx, insofern als sie eben auf der russischen Ausgabe beruht. Sie ist eine direkte Übersetzung oder Aufnahme der 39-bändigen russischen Ausgabe. Und das heißt eben, dass nicht nur die Kommentierung hier im Sinne des Staatsmarxismus manipulativ ist, auch die Textauswahl ist selektiv. Manches wird gar nicht gebracht und wichtige Texte, wie beispielsweise auch die deutsche Ideologie, sind eben einfach nicht authentisch. Wenn man die Mega im Vergleich sieht, ist es ein ganz anderer Ansatz. Die Mega ist streng textphilologisch orientiert. Also das heißt, unser Bestreben, unsere Aufgabe ist es, sämtliche Schriften und den gesamten literarischen Nachlass von Marx und Engels in authentischer Form zu dokumentieren. Vollständig und in authentischer Form. Das heißt, es wird auch die Genese der Texte dokumentiert, also unterschiedliche Fassungen, aber auch das Unfertige und die Textvarianten bringen wir. Das heißt, die Mega enthält auch, also vollständig, den gesamten großen, bislang unveröffentlichten Manuskriptnachlass von Marx und von Engels. Insbesondere aber von Marx haben wir da große Mengen an Studienmaterialien, Exzerpten, Notizbüchern, aber auch unveröffentlichte Manuskripte zum Kapital, die wir publiziert haben. Und schließlich haben wir ein großes Konvolut an Briefen, die ebenfalls noch völlig unbekannt sind. Also viele tausend Briefe, die bislang nur in den Archiven liegen. Und der Witz ist nun, wenn man auf diesen Unterschied jetzt nochmal zurückkommt zwischen MEW und MEGA, dass durch diesen textphilologischen Ansatz mit der Zeit und mit der Veröffentlichung immer neuer Materialien nun auch ein neues Marx-Bild eben entsteht.
Jetzt ist es ja so, dass dieses Projekt der MEGA, der Marx-Engels-Gesamtausgabe, dass das auch eine relativ spannende Vorgeschichte hat. Ich finde, man könnte fast sagen, dass es so eine Art Kriminalgeschichte ist. Also zum ersten Mal wurde an einer Marx-Engels-Gesamtausgabe in den 20er Jahren gearbeitet, also in einem Forschungsinstitut in Moskau. Und dieses erste MEGA-Editionsprojekt, das wurde ja recht bald dann von Stalin abgesäbelt. Herr Hubmann, wie wurde denn damals in Moskau gearbeitet? Und dabei würde mich natürlich vor allem interessieren, was hat damals dazu geführt, dass diese erste Mega-Edition in Konflikt mit der stalinistischen Sowjetunion gekommen ist?
Ja, es ist in der Tat richtig. Es ist so, dass unsere Ausgabe tatsächlich, wenn man so will, oder die Geschichte unserer Ausgabe in der Tat etwa 100 Jahre zurückreicht. Es sind in den 1920er Jahren die ersten Bände der Mega erschienen, weshalb man unsere Mega jetzt auch die zweite Mega nennt. Die dann aber, also die erste Mega, in der Tat in den 30er Jahren abgebrochen wurde und die Editoren in der Tat auch exekutiert wurden. Die Gründe lagen eigentlich genau in diesem Ansatz, wie wir ihn auch haben, nämlich, also der offizielle Grund war natürlich Hochverrat, das war klar, aber was wohl dahinter stand, war, dass die Editoren genau das versucht haben, was wir machen, nämlich eine Gesamtausgabe zu machen. Und das heißt, sie haben beispielsweise die Marx'schen Frühschriften erstmals publiziert in der ersten Mega. Und das waren nun Dinge, die nicht unbedingt im Parteisinne waren, weil sie natürlich zeigten, die Herkunft, die Abhängigkeit von Marx, auch die Wurzelung in der Philosophie des deutschen Idealismus und dergleichen mehr. Also das waren Dinge, die man einfach nicht wollte. Man hat nach wenigen Bänden die Mega abgebrochen und hat dann die Mega umgehend ersetzt durch eine Parteiausgabe, durch eine Werkausgabe, in der eben die Schriften gedruckt wurden, die parteigemäß waren. Und die zweite dieser Parteiausgaben ist übrigens die zweite Sotschinenia ist übrigens die, auf der auch dann die sozusagen ins Deutsche kam, dann als MEW. Ja. Das ist also die Vorgeschichte der Ausgabe. Es hat dann, wenn ich das noch sagen darf, um das kurz noch weiter zu erzählen, es hat dann aber auch in der DDR immer wieder, obgleich das natürlich vermintes Gelände war, immer wieder Bestrebungen gegeben, die Mega wieder aufzunehmen. Und nach anfänglichen Widerständen ist es dann tatsächlich geglückt, eine neue Mega zu initiieren. Die galt dann oder wurde betrieben als ein deutsch-sowjetisches Renommierprojekt. eine große Anzahl von Mitarbeitern in Berlin und Moskau sowie an DDR-Universitäten waren einbezogen und zwischen 1975 und 1989, also bis zur Wende, sind dann etwa 35 Bände dieser zweiten Mega, die wir nun in gewisser Weise fortsetzen, erschienen. Ja, und man kann sagen, fortsetzen können wir die Ausgabe deshalb, weil die Textdarbietung einwandfrei war, wirklich authentische, vollständige Texte, wie man sie so bisher noch nicht kannte. Allerdings war natürlich die Kommentierung eben doch tendenziös und auch ideologisch belastet. Aber es war so, dass eine Evaluierung nach 1990 ergab, die sozusagen philologische Textqualität und die Vollständigkeit ist so gut, dass man die Ausgabe, wenn man jetzt das Politische beiseite lässt, mit einem textphilologischen Ansatz fortsetzen kann. Und genau das tun wir jetzt. Also wir haben mittlerweile viele neue Bände publiziert, die streng sozusagen der historischen Kontextualisierung dieses Werkes verpflichtet sind und nicht mehr der politischen Kommentierung. Und wir haben nun 63 Doppelbände, muss man ja sagen, sind das bei uns immer, 63 Doppelbände bislang insgesamt publiziert.
Sie haben das jetzt schon angesprochen, nachdem sozusagen dieses erste Megaprojekt in der Sowjetunion, nachdem das abgesäbelt worden war und auch sozusagen Mitarbeiter da exekutiert worden sind, wurde das in den 60er Jahren, dieses Projekt in der DDR, wieder aufgenommen. Da würde ich gerne nochmal nachfragen, wenn mich das interessiert, wie waren denn da die Arbeitsbedingungen? Also Sie haben zum einen gesagt, dass es sozusagen, dass da philologisch, wissenschaftlich eine gute Arbeit geleistet wurde. Trotzdem war das ja alles sozusagen in diesem ideologischen Fahrwasser. Inwiefern hatten denn da auch sozusagen die Mitarbeiter dieses Megaprojekts in der DDR auch Probleme oder wie konnten die da arbeiten? Was hat das bedeutet in dieser Zeit?
Nein, das wurde ja betrieben am Institut für Marxismus-Leninismus, also an den entsprechenden Instituten in Berlin und in Moskau. Von daher war das sozusagen politisch schon strömungskonform, wenn man so möchte. Man hat aber natürlich dadurch, dass man die Marx'schen Originalmanuskripte ja als Grundlage brauchte und die liegen in Amsterdam am Internationalen Institut für Sozialgeschichte, das seinerseits wiederum nur bereit war, sich auf dieses Projekt einzulassen, wenn sozusagen es wissenschaftlich einwandfrei betrieben würde. Also man hatte sozusagen durch diese philologische Rückbindung, hatte man es geschafft, wirklich, und das lag natürlich auch im Sinne der Editoren, einwandfreie Texte zu publizieren. Andererseits hat man natürlich manche Dinge einfach anders bewertet zur damaligen Zeit. Also beispielsweise das Kapital, obwohl natürlich in der Mega de facto immer deutlicher wurde, das Kapital ist kein abgeschlossenes Hauptwerk von Marx, sondern es ist vielmehr ein unvollendetes Projekt. Das haben die Texte, die Manuskripte, die man dort angefangen hat zu publizieren, also die Kapitalmanuskripte gezeigt. Aber man hat natürlich das dann doch anders bewertet, als man es heute tut.
Dann ist ja ein weiteres wichtiges Ereignis jetzt in Bezug auf die Edition der Mega mit dem Jahr 1990 verbunden. 1989, 1990, damit ist der Zusammenbruch des Ostblocks datiert, auch der Zusammenbruch der DDR. Und es war ja in dieser Zeit so, dass relativ bald klar geworden ist, dass große Teile der Akademie im Osten dann abgewickelt werden sollten. Das Megaprojekt hat es aber geschafft, sich am Leben zu halten. Das ist ja dann auch verbunden mit den Bemühungen des Instituts für Sozialgeschichte in Amsterdam, das Sie auch schon erwähnt haben. Und ich habe das so ein bisschen gerüchtemäßig gehört. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber soweit ich das weiß, gehört ja der Marcel van der Linden von diesem Amsterdamer Institut. Ist das ja eine Person, die sich da sehr bemüht hat, zahlreiche Archive im Ostblock zu retten und in den eigenen Bestand aufzunehmen. Also warum waren denn da diese Archive in Gefahr oder was musste getan werden, dass da wichtige Schriften von Marx und Engels erhalten werden konnten?
Nein, es war nicht so, dass die Archive in Gefahr war. Also man muss einfach wissen, der Marx'sche Nachlass, der ursprünglich im Parteiarchiv der SPD lag, musste in den 30er Jahren vor den Nationalsozialisten in Sicherheit gebracht werden. Man hat große Teile in einer Nacht- und Nebelaktion nach Amsterdam geschafft. Man hat andere Teile sind nach Moskau gelangt. Es ist so, dass etwa zwei Drittel in Amsterdam liegen und ein Drittel am russländischen staatlichen Archiv. Und diese Institute waren daran interessiert, als Institute die Mega fortzusetzen. Nun war es natürlich so, betrieben wurde sie offiziell von den Parteiinstituten, die es ja nach 89 nicht mehr gab. Und eigentlich das große historische Glück oder der große historische Akt der Vernunft bestand eben darin, dass man es geschafft hat, natürlich auch aufgrund hervorragender Evaluierungen, das Projekt in das Akademienprogramm des Bundes und der Länder zu übernehmen. Das heißt, Marx kam nach 1990 überhaupt erstmals übrigens an eine Akademie, also in das Programm, wo Klassiker wie Leibniz, Kant, Hegel ediert werden. Und er ist jetzt sozusagen, an seiner, wenn man so möchte, erstmals an einer akademischen Heimstatt angekommen. Wir koordinieren das ganze Projekt. Hier sitzen die hauptamtlichen Redakteure und Editoren. Und wir betreiben es natürlich in internationaler Kooperation nach wie vor.
Ich würde auch gerne auf diese internationale Kooperation zu sprechen kommen. Da sind wir jetzt sozusagen in der Gegenwart gelandet, nachdem wir sozusagen so einen kurzen Rückblick in die Geschichte der Mega gemacht haben. Also sozusagen diese Arbeit an der Mega-Edition, die hat einen Schwerpunkt in Berlin bei der Akademie der Wissenschaften. Und jetzt ist das Ganze halt ja ein großes internationales Forschungsprojekt geworden. Also es arbeiten Forscher aus Europa dran, aus Moskau, China und aus Japan. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also wie funktioniert da so eine internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit?
Ja, also das eine, genau wie Sie sagen, diese internationale Kooperation hat unterschiedliche Gründe. Das eine, wie gesagt, jeder Text, der in der Mega publiziert wird, beruht auf Autopsie. Das heißt, alles wird mit dem Manuskript verglichen. Das bedeutet, wir müssen ohnehin in den Archiven in Moskau und Amsterdam präsent sein. Heißt, wir haben dort auch kleine Editorenteams, die verschiedene Projekte bearbeiten. Das ist das eine. Zum anderen ist es so, dass wir als Großedition nun auch einfach auch durch diesen enzyklopädischen Charakter des Marx'schen Denkens, der jetzt überhaupt erst zum Tragen kommt, vielleicht sprechen wir nachher noch darüber, zum ersten Mal sichtbar wird, dass wir aufgrund dieses enzyklopädischen Charakters natürlich viele Themenbereiche zu bearbeiten haben, die wir hier als Editoren nicht alle gleichermaßen abdecken können. Das führt dazu, dass wir beispielsweise, um ein aktuelles unserer Bandprojekte zu nehmen, die ökonomischen Krisenhefte von Marx, unpubliziertes Textmaterial, jetzt gerade wird ediert die Krisenproblematik Weltwirtschaftskrise 1857, also die erste große Weltwirtschaftskrise, hat Marx detailliert beobachtet und kommentiert. Dieses Projekt machen wir mit Kollegen in Sendai in Japan, die genau dafür Spezialisten sind. Andere Projekte machen wir mit Kennern des späten Engels, beispielsweise beim Briefwerk. Und so kommt es, dass wir in unterschiedlichen Bereichen oder mit einem amerikanischen Kollegen die ethnologischen Exzerpthefte von Marx, so kommt es, dass wir das quasi ja mit internationalen Teams und Besetzungen bearbeiten. Davon ist zu unterscheiden, und jetzt um das Stichwort China aufzunehmen, ist zu unterscheiden die Ausgaben und die Editionen, die unmittelbar auf uns beruhen und sozusagen unsere Texte übersetzen. Ja? Und da gibt es beispielsweise, also sozusagen auf der Rezipientenseite, und da gibt es beispielsweise die große chinesische, die Neuausgabe der chinesischen Marx-Werke. Die basiert unmittelbar auf der Mega, und da wird also alles, was wir haben, ins Chinesische übersetzt und dient dort als sozusagen neuer Anknüpfungspunkt an Marx. Ähnlich ist es in vielen anderen Ländern. In Frankreich gibt es die GEM, die Grande Edition Marx Engels, die also auch auf der Mega basiert. In Brasilien, aber auch in Italien und vielen anderen Ländern haben wir sozusagen auch Vertragspartner, die unser Material, unser authentisches Material dann übernehmen. Ja. Also das also in gewisser Weise, dass doch die Grundlagenforschung am Text ist, die wir machen, originalsprachig oder in der jeweiligen Sprache des Textes publizieren wir. Und da liegt auch die internationale Bedeutung der Ausgabe. Das wird dann zum Teil sehr schnell auch in Übersetzungen in anderen Ausgaben angeboten.
Sie hatten jetzt schon angesprochen, diese Krisenhefte von Marx, was ja tatsächlich dann unveröffentlichte Manuskripte sind, die jetzt dann durch Ihre Arbeit zum ersten Mal veröffentlicht werden, was ja sozusagen sehr verdienstvoll ist, weil das ja mir sehr relevant auch zu sein scheint für die Gegenwart, wenn man sich ansieht, dass die Krise ja sozusagen eines der präsentesten politischen Stichwörter ist in dieser Zeit. Wenn wir da jetzt in diesem Bezug schon mal einen Blick in die Zukunft der Mega werfen, wie viele Schriften von Marx und Engels sind denn da noch nicht publiziert oder was können Sie da noch zutage befördern? Also was kommt denn da da jetzt noch in der Mega auf uns zu? Was für Dimensionen hat das?
Ja, also ja, es ist eigentlich erstaunlich. Man meint ja immer, oder viele meinen ja, ihren Marx zu kennen. Es ist aber eben ganz erstaunlich, dass da doch der Nachlass zum Teil ganz anderes noch zutage fördert, womit gar nicht gerechnet wird. Also das eine ist diese ganze riesige, wir nennen es die vierte Abteilung unserer Ausgabe, die nur aus Studienmaterialien von Marx besteht. Also da haben wir in den letzten Jahren Schriften zur Geologie veröffentlicht, Schriften zur Chemie. Wir werden jetzt sind dabei, die Mathematik zu edieren, aber auch Physiologie und dergleichen mehr. Und natürlich solche Dinge wie ökonomische Krisenbeobachtung, aber auch die agrarchemischen Exzerpte und Studien von Marx. Also das ist etwas, was in den nächsten 2 Jahren kommen wird. Und das eröffnet eben den Blick darauf, dass Marx auch auf ganz anderen Gebieten gearbeitet hat, als man das bisher wusste. Dann haben wir einen Meilenstein in unserer Arbeit eigentlich vor kurzem die Kapitalmanuskripte sämtlich veröffentlicht. Also das bedeutet, das Kapital wird jetzt überhaupt erst in dem Stand sichtbar, auf dem es Marx hinterlassen hat. Ich meine, was wir bisher haben, die 3 Bände Kapital, davon sind 2 von Friedrich Engels herausgegeben. Und Engels hat seine Bände 2 und 3 nun wiederum aus einem Manuskriptkonvolut zusammengestellt von Marx, das viel, viel umfangreicher war als Band 2 und Band 3 des Kapital ersehen lassen. So, und indem wir nun die mehr als oder die letztlich 8 Bände füllenden Manuskripte von Marx in ihrem vollen Umfang publiziert haben, ist natürlich für die ökonomische Forschung eine ganz andere Situation entstanden. Also man kann jetzt vergleichen, das, was Engels publiziert hat, mit dem, was bei Marx tatsächlich sozusagen der Arbeitsstand und der Gehalt war. Neben diesen Feldern vielleicht noch 2. Wir werden noch in diesem Jahr die deutsche Ideologie publizieren, also eine philosophische Grundschrift sozusagen oder die philosophische Grundschrift des historischen Materialismus, die eben bisher auch noch nicht in einer authentischen Ausgabe vorliegt. Also alle bisher existierenden Ausgaben, besonders die in MEW übrigens, Band 3, sind einfach Kompilationen. Sie sind nicht authentisch. Wir werden das erstmals nun authentisch bringen, dieses Manuskriptmaterial der deutschen Ideologie. Und um vielleicht, wenn Sie mir noch einen letzten Punkt erlauben, ganz interessant auch der Briefnachlass. Also wir haben seit den ersten Briefausgaben, die durch die Sozialdemokraten noch im 19. Jahrhundert begonnen wurden, wurde dort immer manipuliert. Es wurde immer selektiert, herausgelassen, bis zu den MEW und dergleichen. Es wurden niemals beispielsweise die Anbriefe gedruckt. Wir machen das nun in ganzem Umfang und dadurch machen wir sozusagen den Blick frei auf diese Netzwerke europäischer Emigranten, europäischer Arbeiterbewegungen, in denen ja, Sie wissen das, der Begriff des Internationalen geprägt wurde, die bisher überhaupt noch gar nicht irgendwo in der Forschung untersucht werden konnten, weil man dieses Material noch gar nicht hatte. Und Marx und Engels sind da natürlich die Schlüsselfiguren, also 2000 Briefpartner in allen europäischen Ländern, ein Briefwechsel, der über Jahrzehnte geht. Sie können sich vorstellen, was da für Material nun neu zur Verfügung gestellt wird.
Sie hatten gesagt, dass dieses unveröffentlichte Material, dass das sozusagen ein viel genaueres Bild von Marx nochmal erzeugt oder vielleicht auch ein Stück weit ein Bild von Marx korrigieren kann, wie viele sozusagen das haben von Marx. Würden Sie sagen, dass das die Diskussion innerhalb von marxistischen Theorieströmungen das auch nochmal beeinflussen wird? Also ich kenne das ja so ein bisschen aus der Geschichte der Marx-Rezeption, dass ja zum Beispiel die Veröffentlichung der Grundrisse, die ja relativ spät veröffentlicht worden sind, dass die so innerhalb der Marx-Rezeption dann eingeschlagen sind wie eine Bombe. Und dass das für Strömungen wie jetzt zum Beispiel die neue Marx-Lektüre, dass die das halt sehr beflügelt hat. Oder wenn man jetzt die marxistische Strömung des Operaismus in Italien nimmt, die ja ohne das Maschinenkapitel in den Grundrissen gar nicht möglich wäre, erwarten Sie sich vielleicht da auch eine ähnliche Wirkung von dem, was da jetzt noch ansteht an Veröffentlichungen?
Also ich könnte es mir vorstellen. Also ich würde allgemeiner antworten. Ich denke, das betrifft nicht nur den Marxismus, sondern ich denke, wir werden aufs Ganze gesehen überhaupt ein neues Marx-Bild erhalten. Ich denke, dass das bisherige Marx-Bild, ich will gar nicht sagen falsch, es war aber zu eng. Wissen Sie, also wir werden so eine Diskussion sicher jetzt bekommen in den nächsten Jahren zum historischen Materialismus, wenn wir jetzt die Manuskripte authentisch vorlegen. Das wird sicher kommen. In der Ökonomie muss man sehen, wenn die Krisenhefte da sind, möglicherweise auch. Aber wir werden auch in einem ganz anderen Bereich noch auf einen neuen Marx treffen, nämlich in Bezug auf die publizistischen Arbeiten. Also Marx und Engels haben ja zeitlebens für sehr viele Zeitschriften und Zeitungen geschrieben, also über 100 insgesamt. Ein riesiges Opus, und diese Artikel sind ja im Allgemeinen anonym erschienen. Nun ist es so, dass längst nicht alle dieser Artikel von Marx und Engels sind, von denen man das bisher angenommen hat. Andererseits ist es eben so, dass wir durch unsere Autorschaftsanalysen immer wieder neue Artikel identifizieren von Marx und Engels. Also es ist jetzt schon eine mittlere dreistellige Zahl. Das heißt also, auch dieses publizistisch oder politisch-publizistische Werk wird ganz andere Konturen erhalten. Und man wird sehen, was das bedeutet. Ja, also von daher denke ich doch, dass wir bis zum Bicentenär 2018, also der Marx-Geburtstag, der 200-jährige, doch ein anderes Marx-Bild haben werden, als wir es 1989 hatten beispielsweise.
Kann man auf jeden Fall gespannt sein. Jetzt ist angekündigt, die Mega-Edition zu digitalisieren. Also Teile der Mega stehen ja schon im Internet, kann man einsehen. Und jetzt ist das Vorhaben, die letzten 35 Doppelbände dann ausschließlich im Internet erscheinen zu lassen. Können Sie erzählen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist?
Ja, ich meine, die Mega hat in gewisser Weise, wenn man die erste Mega dazu nimmt, eine lange Geschichte. Aber wir befinden uns jetzt im 21. Jahrhundert, und dieser Medienumbruch, den kann man natürlich nicht ignorieren. Man kann ja nicht weiter Doppelbände fertigen. 35 Doppelbände, das würde bis Mitte diesen Jahrhunderts dauern, wäre wahrscheinlich irgendwie dann doch etwas anachronistisch. Deshalb, wir arbeiten gerade an der Konzeption einer digitalen Publikationsplattform, in der wir dann sämtliche noch nicht publizierten Briefe, aber auch alle Exzerpte, Notizbücher und Studienmaterialien von Marx akribisch ediert, wie wir das bisher auch machen, mit allen Varianten, natürlich auch entschlüsselt, alle Personen, alle Textbezüge und dergleichen mehr erläutert, alle Quellen, soweit wir sie verifizieren können, all das, was Sie in der Ausgabe haben. Das wollen wir dann online im Open Access eben auch schon sehr bald. Das soll zu Beginn des nächsten Jahres sollen die ersten Briefjahrgänge und Exzerpthefte online sein. Das wollen wir also sehr bald schon online haben. Warum tun wir das? Der zweite Grund ist, wir können einfach schneller publizieren. Also man muss nicht mehr wegen fehlender einzelner Details und fehlender einzelner Quellen große Konvolute, die fertig ediert sind, zurückhalten. Man kann schneller und direkter publizieren, und für die Leserinnen und Leser hat das natürlich den Vorteil, dass sie gerade diese Dinge, Briefe oder auch Studienmaterialien, sehr viel besser recherchieren können, als das in Büchern der Fall ist. Ja, also das ist sozusagen der Kontext dieser Entscheidung, nun das online anzubieten.
Können Sie das jetzt schon beschreiben, wie das dann aussehen wird für die Benutzer und Benutzerinnen? Also wie kann man sich das vorstellen? Kann man dann arbeiten mit diesen Konvoluten?
Natürlich, man kann sie durchsuchen, man kann arbeiten. Es wird aber trotzdem das Ganze noch erschlossen von den Quellen und Personen her. Ich sagte das schon. Wir wollen darüber hinaus die Möglichkeiten des Mediums auch insofern nutzen, als dass wir planen, ein kuratiertes Forum zu jedem Briefjahrgang oder Exzerptheft oder, also heute würde man sagen, zu jedem Band, ein redaktionell kuratiertes Forum anzubieten. Das heißt also, wenn von Nutzerseite aus noch eine neue Quelle, die Marx dort, die dort eingegangen ist, die wir auch noch nicht gesehen haben, ergänzt wird, oder wenn es noch einen Werkbezug gibt, den auch wir übersehen haben und dergleichen, dann kann man das redaktionell prüfen, und wenn das stichhaltig ist, kann man das also noch anfügen. Das heißt also, uns schwebt so eine Edition vor, die auch so ein gewisses, ja, evolutionäres Moment eben auch hat. Ja. Also darüber hinaus natürlich auch nicht unwichtig, die Mega wird bereits jetzt weltweit stark rezipiert. Also sie wird zu einem großen Teil, werden die Bände im Ausland gelesen und bezogen. Wir hoffen aber, dass wir damit eben global uns auch noch besser aufstellen können. Also dass noch mehr Marx zugänglich wird in der Welt. Ja, das sind also die Motive.
Ich habe am Ende jetzt nochmal eine Frage, die vielleicht so ein bisschen rausfällt aus den bisherigen Fragen, die vielleicht so ein bisschen wegführt von den Fragen der Edition und der streng wissenschaftlichen Arbeit. Die Texte von Marx und Engels, die sind ja dem eigenen Anspruch nach ganz eng verbunden mit der wirklichen Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt. Das ist so die Chiffre, mit der Marx und Engels den Kommunismus beschrieben haben. Also alle Elemente innerhalb dieser Gesellschaft, die auf einer materiellen Basis im Widerspruch zur bestehenden Gesellschaftsform stehen, im Widerspruch zur kapitalistischen Produktionsweise, die Marx und Engels überwinden wollten. Jetzt ist es ja nach 1990 die Entscheidung der Mega-Forschungsgruppe gewesen, die Editionsarbeit vom politischen Korsett des Marx Marxismus-Leninismus zu befreien, und das ist ja auch zweifellos eine richtige Entscheidung, wenn man sieht, dass in der DDR die Debatten um Marx und Engels und verschiedene Interpretationsweisen, dass diese Debatten nur sehr eingeschränkt möglich waren. Inwiefern würden Sie sagen, dass es aber bei der wissenschaftlichen Arbeit jetzt an den Texten von Marx und Engels, dass da nicht trotzdem auch ein notwendiger politischer Bezug da ist, weil es sich ja um politische Texte handelt? Also die Frage vielleicht so ein bisschen auf den Punkt gebracht, gibt es einen Bezug des Megaprojekts zur wirklichen Bewegung?
Nein. Und ich selbst halte das auch für gut so, weil wir es erstmals geschafft haben, in einem sehr, sehr komplizierten und langwierigen Prozess es erstmals gelungen ist, die Marx-Editorik, die Marx-Edition aus den politischen Kontexten, Zwängen und Vereinnahmungen zu befreien. Und ich denke zunächst mal, das ist ein hohes Gut. Inwieweit der Einzelne oder auch einzelne Strömungen oder wie auch immer darauf zurückgreifen, das muss man sehen. Und das ist in jeder Hinsicht auf jeden Fall natürlich legitim. Aber für uns oder auch für die Marx-Forschung generell ist es, glaube ich, wichtig, dass man da überhaupt nicht mehr selektiv dran geht oder mit gewissen, Präferenzen und dergleichen, sondern dass man das mit einer gewissen, Indifferenz, würde ich, um das jetzt mal provokativ für marxistische Ohren zu formulieren, dass man mit einer gewissen Indifferenz einfach nur auf die Texte sieht und eben versucht, die möglichst vollständig und korrekt darzubieten. Das ist zumindest das, was unseres Amtes ist. Und ich würde sagen, wenn ich mich jetzt persönlich noch dazu positionieren darf, dann würde ich meinen, es ist eigentlich auch das, was im marxischen Sinne war. Insofern er eben sagt, Kritik, ja, im politischen Bereich immer. Und da muss man den Gegner treffen. Aber in der Wissenschaft, da zählt eigentlich nur eins. Man muss so weit wie möglich eben objektiv sein und den Fakten gerecht werden. Also in diesem Sinne würde ich sagen, handeln wir in gewisser Weise genauso, wie Marx es vielleicht gerne gesehen hätte. Das schließt nicht aus, dass man politisch anders denkt.